Ja, schönen guten Morgen und ein fröhliches neues Jahr euch allen. Das alte Jahr ist vergangen, Neues ist geworden und was ist im alten Jahr alles vergangen? Black Friday ist weg und auch die vielen, vielen Schnäppchen, die Sonderangebote, die Sale-Angebote. Wer hat da nicht zugeschlagen? Ich könnte jetzt fragen, wer war am Black Friday nicht zu Hause? Gerade vor Weihnachten sind das doch die Gelegenheiten, sich mit Geschenken einzudecken. Geschenke zum Zeichen, ich hab dich lieb. Und schon bald geht es ja wieder in den Ausverkauf, manchmal geht das nahtlos weiter, von Schnäppchen zu Ausverkauf und so weiter. Und dann fängt es wieder von vorne an. Wer kann da widerstehen? Ah, das habe ich doch vergessen. Das muss ich noch kaufen. Ich warte noch bis zum Ausverkauf. Die Waren werden einem fast nachgeworfen. Man könnte meinen, alle Läden seien zu Pestalozzis geworden. Geben, weggeben, weggeben. Ich will heute Morgen auch von einem Geschenk reden. Von einem Geschenk, das auch bereit liegt, das aber nicht zum Schnäppchenpreis zu haben ist. Ein Geschenk, das die Eigenschaft hat, dass es von bleibendem Wert ist. Und schon da unterscheidet es sich von anderen Angeboten. Ein Geschenk von bleibendem Wert mit Anfangsdatum, aber ohne Ablaufdatum. Es ist das Geschenk der Versöhnung. Versöhnung. Versöhnung geschieht heute unter Völkern und Ethnien doch selten bis gar nie. Denn ein Waffenstillstand ist noch lange keine Versöhnung, noch lange kein Friede. Und solche Abkommen sind ja auch in der aller Regel sehr brüchig. Dass man einander in Ruhe lässt, das bedeutet noch gar nicht, dass jemand vom Saulus zum Paulus geworden ist. Versöhnung hat auch nicht viel mit Resignation und Unterwürfigkeit zu tun. Versöhnung, was heißt das? Wie geht das? Das tönt doch so oft wie ein Fremdwort. Denn ich frage mich, wie können Menschen versöhnt leben, die gerade der syrischen Hölle unter Assad entronnen sind? Was braucht's? Ich frage mich, wie können die wartenden Angehörigen der israelischen Geiseln versöhnt leben, wenn sie immer noch warten, warten auf deren Befreiung? Wie können Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, versöhnt leben, wenn sie um ihre Angehörigen bangen? Und wie ist das bei uns? Wie schaut das bei uns aus mit Versöhnung? Das ist dann näher. Dazu erzählt uns Jesus eine Geschichte, die ich jetzt gerne lesen möchte. Für die ukrainischen Geschwister habe ich den Text in ihr Handout legen lassen. So. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Da kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ich denke, wenn wir diesen Text der zwei verlorenen Söhne miteinander bereden, mindestens mal mit dem einen, dann kommen wir nicht daran vorbei, an dieser Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Die Geschichte führt uns in die Tiefe und in das Wesen echter Versöhnung. Sie beinhaltet alles, was es braucht, damit Versöhnung wachsen und tragfähig werden kann und dass sie resilient bleibt. Denn jede Versöhnung hat ja auch eine Ursache. Irgendwo ist ein Start, der eine Versöhnung nötig macht. Irgendetwas hat es nötig gemacht. Jede Versöhnung hat eine Ursache. Irgendwoher kommt doch das, dass man sich versöhnen muss. Da kommt einem bei dieser Geschichte schnell einmal eine gewisse Unzufriedenheit dieses Sohnes in den Sinn. Da ist etwas, was ihn nicht ausfüllt. Ihm fehlt etwas zum ganz großen, lebendigen, offenen Leben. Ein erfülltes Leben hat er nicht. Ist es der Alltagstrott? Immer dasselbe, immer die gleiche Arbeit, immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Abläufe. Ist es vielleicht, dass er nur der Kleine ist und der Große ist halt der andere? Weil der eines Tages der Erbe sein wird? Fragen über Fragen, es wird ein Berg aus den Fragen und schließlich kommt es zum Bruch, zum Zerbruch. Zuerst einmal bei diesem jungen Mann ganz persönlich. Noch weiß niemand, was in dem vorgeht, was im Herzen dieses jungen Mannes abläuft. Aber es brodelt in seinem Innern. Es brodelt so lange, bis der Vulkan ausbricht und er den Vater vor die Tatsachen stellt, ich bin dann mal weg. Ich brauche mehr Luft, hier ist es mir zu eng. Und da ist es die erste Frage, was ist der Grund, was ist die Ursache dafür, dass der Mensch plötzlich genug hat, nicht nur dieser junge Mann. Wenn wir uns diese Frage heute stellen, dann kommen wir aus biblischer Sicht nicht darum herum, nach der Ursache, nach der allgemeinen Ursache für eine solche Trennung in dieser Geschichte sowieso und generell zu suchen, was dazu führt. Und da werden wir fündig. Es ist die Ursache. Also jene Sache, die zur Trennung der Menschen von ihrem Schöpfer geführt hat. Also eine Sache, die so nicht vorgesehen war und die sich die ersten Menschen geleistet haben. Darum kommt in der Schöpfungsgeschichte auch der Begriff der Versöhnung nicht vor. Aber von da an ist der Begriff topaktuell und ist es bis heute geblieben. Der Mensch hat sich von Gott entfernt. Das ist die ursprüngliche Sache. Die Trennung von Gott hat massive Folgen bis in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft. Das war auch zur Zeit von Jesus so. Darum erzählt er doch diese Geschichte. Der junge Mann da hat sich von seinem Vater emanzipiert. Und er will sein Leben ab sofort selber bestimmen. Das Leben selber gestalten, wer will das nicht? Denn das Leben mit dem Vater hatte bei allem Schönen auch seine Einschränkungen. Und das ist denn auch bei uns so. Leben mit dem Vater im Himmel, Leben im Glauben an den lebendigen Gott, ist nicht die Freiheit, die ich meine. Es ist Leben in Abhängigkeit. Es ist Leben im Fragen, Gott, was willst du von mir und mit mir? Und das hat noch lange nichts mit überbordendem Frommsein zu tun, sondern nur mit dem Herzensbegehren, Gott zu gehören. Wie heißt es in einem Lied? Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest? Ganz und gar. Das schränkt ein, auch wenn es gleichzeitig dankbar und froh macht. Ich will von Gott abhängig sein und ich will es gerne sein, nicht gezwungenermaßen. Ich frage ihn um seine Führung, ist auch nicht immer so einfach. Ich will ihn und sein Handeln erleben, ist mir manchmal schleierhaft. Aber ich will tun, was er mir aufträgt, auch wenn ich einmal leer schlucken muss und ich nicht sofort verstehe, was das soll. Aber je mehr mir das gelingt, umso mehr fühle ich mich als Sohn des Vaters. Im Vorfeld auf diese Predigt hat mich der Gedanke von der Versöhnung nicht losgelassen. Ich habe gesucht, was könnte zum Jahresanfang noch besser passen? Was könnte ermutigender sein? Und immer wieder bin ich auf diese Versöhnung gekommen. Ist das Gottes Weg mit mir für heute? Was könnte Gott aus deinem Leben machen? Wem ein solches Leben in Abhängigkeit von Gott zu viel oder zu eng ist, der wählt den Weg dieses jungen Mannes. Er packt seine Sachen und geht weg. Und im Vergleich zu dieser Geschichte geschieht das doch heute nicht, vielleicht nicht gerade so spektakulär, aber schleichend. Menschen entfernen sich schleichend von Gott, von der Gemeinde, von Gläubigen. Einfach so, ja, heute passt es mir nicht, heute bleibe ich zu Hause. Morgen dann vielleicht wieder. So schleichend schleicht sich der Böse ins Leben. Menschen entfernen sich unmerklich von der Gemeinde. Und letztlich steht auch ihr Glaube auf dem Spiel. Aber, und das müssen wir betonen, aber die durchaus mögliche Rückkehr hat dann mit Versöhnung zu tun. Die Tür zurück ist offen. Überprüfe doch einmal, wie deine Abhängigkeit von Gott aussieht. Schleichend oder echt oder willig oder willig weniger? Ein zweites. Versöhnung ist ein tiefer Wunsch. Eine junge Frau, eine Verkäuferin im Schuhgeschäft geht aus dem Laden raus und will das Schaufenster außen putzen. Es ist da schmutzig. Sie putzt und putzt, wird immer sauberer, aber an einer Stelle muss sie reiben und machen und die Putzfäden gehen ihr fast auf. Und ein kleiner Junge schaut ihr zu. bis er lächelt und sagt, du, der Fleck sitzt innen. Das ist die Ursache. Der Fleck sitzt innen, auch bei unserem Leben. Der Fleck im Leben des Sohnes saß tief in seinem Herzen drin, nicht beim Vater, nicht bei dem, was ihm der Vater bisher alles geboten hatte. Denn da hatte er ja alles. Aber die Ursache für sein Unwohlsein und den Unfrieden, das war in seinem eigenen Herzen zu finden. Und nur in seinem Herzen. Da liegt doch des Pudels Kern. Bis heute und genau darum hat Gott doch, muss es wieder sagen, genau darum hat doch Gott den Wunsch ins Herz des Menschen gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Wer nach den Ursachen fragt, der wird auch fündig. Voraussetzung ist einfach die Ehrlichkeit. Ehrlich sich selber gegenüber. Und trotzdem wird manchmal so wenig nach den Ursachen gefragt. In Politik und Wirtschaft und in anderen Lebensbereichen, auch im Privaten, scheint es oft sehr gefährlich zu sein, ehrlich zu sein und sich zu einem fehlerhaften Verhalten oder gar zu Schuld zu stellen. Damit wird aber eine Sache nicht gelöst. Da wird nur der Schaum über dem Kaffee weggeputzt. Nur an der Oberfläche. Auch nicht dadurch, dass einer die Schuld auf den anderen schiebt, ist auch keine Lösung. Hat doch jemand gesagt, wenn ich dazu stehe, riskiere ich meine ganze Reputation. Oh je, habe ich gedacht. Ja, wenn das die Motivation ist, wenn das eintrifft, dann kann der Fall sehr tief sein. Der junge Mann da in diesem Gleichnis hat seine Reputation riskiert. Er ist weggegangen. Aber dann hat er sich gleich noch einmal riskiert. Er hat sein Ansehen, seine Freunde, seine Beziehungen verloren und wurde mausarm. Aber er hat sein verletztes Herz gespürt. Er hat gemerkt, dass dieses verletzte Herz die Ursache für sein Elend war. Die Sache mit dem Bruch vom Vater, mit der Flucht in den Reichtum, mit den neuen und zwielichtigen Freunden hat ihn ins Elend gestürzt. Das konnte er keinem anderen in die Schuhe schieben. Denn er hatte keinen Vater mehr. Und damit auch keinen Halt und vor allem keine Zukunft. So sieht Einsamkeit aus. So muss sich das Verlassensein von Gott anfühlen. Ende Gelände. Aber der Vater ist da, wenn auch nicht in dieser buchstäblichen Sauerei in seinem Leben, da ihm nicht einmal das Futter der Schweine gegönnt war, sondern in seinem Herzen. Plötzlich kommt doch da der Gedanke aus, mein Vater, woher hat er den Gedanken? Da ist doch noch ein Fragment, ein kleiner Funke, eine winzige Glut, eine Erinnerung und ein Bild. Das Bild des Vaters. Ein Bild wie ein Sonnenaufgang. Und seltsamerweise ist es nicht das seltsame Bild, mit dem er den alten Mann verlassen hatte. Nichts von »Ich hab genug, gib mir«. Das Bild des Vaters macht diesen Jungen ganz klein. Wer bin ich schon? Im Vergleich zu diesem Vater und was ich aufgegeben habe und was ich ihm aufgetragen habe mit seiner Abgabe der Sicherheit. Scham, Angst, Respekt und Unsicherheit machen sich breit. Das sind die Folgen seiner Emanzipation. Und es sind die Resultate seines Alleingangs. Das stellt den Vater für ihn in ein schier unerreichbares Bild. Das ist fast zu weit weg für den Jungen, der sein Leben selber managen wollte und das gründlich in die Hosen gegangen ist. Ja, das Bild vom Vater. Und ich frage dich, was hast du für ein Bild vom Vater, vom himmlischen Vater. Welches Bild steht dir im Herzen vor deinen inneren Augen, der Vater im Himmel? Ist das dieses Bild von deinem momentanen Befinden abhängig? Prägt dein Leben heute dieses Vaterbild? Oder woran misst sich dieses dein Bild vom Vater im Himmel? Ich meine, dass unser Bild von Gott, dem Vater, nicht situativ gestaltet sein darf. Denn unser Gott ist erhaben. Er ist souverän. Er steht über deiner momentanen persönlichen Lage. Denn er ist der Vater. Obwohl er ja aus der Vergangenheit weiß, wie es daheim aussieht und was er verlassen hatte und was sich in der Vergangenheit nicht gerade geändert hat, seitdem er weg ist, trotzdem beginnt sich der Sohn genau nach diesem Haus zu Hause zu sehnen. Das Vaterhaus, von dem er gekommen ist, es zieht ihn wieder zurück. Was für ein Geschenk! Was für ein Geschenk, dass es in seinem Herzen nicht verschüttet wurde, dass es nicht untergegangen ist, das Bild vom Vater. Das ist doch das große Geschenk. Das ist ja gerade das Wunder der Versöhnung bis heute, die sich hier anbietet. Ein Sohn sehnt sich nach Versöhnung mit dem Vater. Eine Frau sehnt sich nach der Geborgenheit beim Vater. Ein Kind sehnt sich nach seinem Daheim. Wie muss das tönen auf seiner Zunge vergehen? Daheim. Menschen suchen Zuflucht bei ihrem Schöpfer, so wie es Psalm 42 nennt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Jede Suche nach etwas anderem ist ein Umweg und eine Sackgasse. Darum hat auch der junge Mann dieser Geschichte ein klares Bild vom Vater vor seinen Augen. Es heißt, jetzt kam er zur Besinnung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Da wird aus dem Bettler wieder ein Sohn, ein angenommener. Versöhnung. Auch wenn der junge Mann alles hergegeben hat und auch alles verloren hat und sein Erbe durchgebraten hat, und die Welt voller Freunde gefeiert hat, eines hat er nicht verloren, das Bild des Vaters. Ausgerechnet der, der am meisten enttäuscht sein musste. Das Bild ist irgendwie und trotz allem intakt geblieben bei ihm. Was für ein gutes Wort. Es ist intakt geblieben. Es ist in seinem Herzen präsent. Und nur er selber hat dieses Bild getrübt durch seinen momentanen Aufenthalt bei den Tieren. Aber das Vaterbild hat nicht gelitten. Das hat mich immer wieder bewegt beim Vorbereiten. Das Vaterbild ist und bleibt dasselbe. Scham, Reue am Tiefpunkt bewegen das Herz, den Sitz des Lebens zum Leben hin. Aber das Vaterherz ist größer. Das macht mich froh und dankbar. Das Vaterherz meines Gottes ist größer. Bei uns ist es auch so. Der Vater, so wie er uns in der Bibel beschrieben wird, er verändert sich nicht. Das tun nur wir. Wir messen ihn dann daran, wie es uns gerade geht. Wir setzen den Maßstab und dadurch entstehen dann auch die bekannten Fragen, warum, wieso, wozu. Doch genau an diesem Punkt ist es wichtig, dass auch wir uns sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ich will mich aufmachen. Ich will mich in Bewegung setzen. ungeachtet unseres Empfindens, wie nahe oder weit weg Gott ist, wir machen uns auf. Wenigstens ich, aber du auch. Mach dich auf, komm zum Vater. Ich stelle mir vor, dass der Weg nach Hause für den jüngeren Sohn zuerst einmal eher beschwerlich war. Was erwartet mich? Was wird der Vater sagen? Wird er? Tut er? Aber dann wurde der Weg immer leichter, immer freudiger, immer schneller. Denn der gleiche Weg wird uns auch aus der Sicht des Vaters beschrieben. Er sah ihn schon von weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wie unterschiedlich doch der gleiche Weg wahrgenommen wird. Da der Sohn mit seinen Fragen und Vorbehalten und Ängsten, dort der Vater mit seiner geöffneten Hand und den geöffneten Armen und mit seiner Sehnsucht. Er sehnt sich, nein, nicht wie ein Süchtiger, er sehnt sich wie ein Vater. Der Vater hat gewartet, ihn hat nur diese Sehnsucht nach seinem Kind jeden Morgen vor die Haustür getrieben. Und der Vater wartet immer. Da kannst du sicher sein. Immer noch. Bis heute wartet er auf Menschen, die erkannt haben, dass sie einen Vater brauchen. Und denen gesagt wird, du hast einen Vater. Suche ihn. Mache dich auf zu ihm. Und diese Sehnsucht treibt Menschen immer wieder in die Arme des Vaters. Wir haben es gehört im Bericht von Basel. Menschen werden mit Jesus konfrontiert. Jesus, der gesagt hat, ich bin der Weg zum Vater. Ich. Zum Vater kommt man nur durch mich. Die Versöhnung zu Hause ist nicht aufzuhalten. Der Vater hat seinen Sohn wieder und der Sohn hat wieder einen Vater. Und die Versöhnung geht weiter. Wer sie von uns erlebt hat, merkt, dass die Versöhnung mit dem Vater im Himmel die allergrößte Erlösung ist und diese Hinwendung zum Vater weitere Kreise zieht. Denn Versöhnung will sich ausbreiten, auch wenn sie manchmal viel Arbeit und Zeit erfordert, auch wenn sie einmal Begehrlichkeiten weckt oder Neid, wie beim älteren Bruder. Versöhnung ist hier, auch hier, eine Ursache, eine ursprüngliche Sache, aus der der Glaube wird. Eine Sache, die den Grund legt für das Zusammenleben mit Gott im Alltag. Und die Frage hier ist, gibt es Sachen in deinem Leben, mit denen du und mit Gottes Hilfe dich versöhnen kannst? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, mit denen du dich versöhnen kannst? Gibt es Leute, bei denen du vielleicht vergebens auf Versöhnung wartest? Und wie gehst du damit um? Gibt es Lebensbereiche, die durch Versöhnung leichter werden könnten? Fragen über Fragen. Aber die Sehnsucht nach Versöhnung zeigt uns, wie Gott damit umgehen kann und wird und es auch tut. Gott hat gangbare Wege für uns, die manche schier unlösbare Situation lösen können. Das Stichwort dazu ist, wie kann es anders sein, Versöhnung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Als Paulus sein Leben mit Gott geordnet hatte, bekam er den Auftrag, der Welt das zu sagen, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns und so bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Versöhnung kann ganz allgemein nur auf dieser ganz persönlichen Basis wirksam und endgültig werden und sein und bleiben. Nur wer mit Gott im Reinen ist, kann auch versöhnt leben und Versöhnung fördern. Denn Versöhnung hat letztendlich zum Ziel, Gott will seine Kinder bei sich in der Ewigkeit behalten. Gott bietet Hand zur Versöhnung. Denn Versöhnung heißt nach Hause kommen. Sohn, Tochter werden und bleiben. Die Sehnsucht nach dem Zuhause, nach Heimat, es ist das Höchste der Gefühle und des Herzens. Gott wartet und hält uns allen jetzt auch seine Hand hin. Wir dürfen zusammen Abendmahl feiern. Der Ort, der uns ganz deutlich macht, Versöhnung fängt hier an. Bringe dein Leben in Gottes Hand. Lass ihn wirken. Er will dir in seinem Brot und im Kelch zeigen und dich erleben lassen, so lieb habe ich dich. Jetzt ist der Moment, wo du die Versöhnung mit Gott wieder und erneut festmachen kannst. Und was immer dich gerade bewegt, du kannst das während des Abendmahls vor Gott bewegen. Es ist das Zeichen dafür, dass Jesus Christus diese Versöhnung am Kreuz für dich vorbereitet und vollbracht hat. Dafür kannst du auch hinten, wie so oft, Gebet und Segen in Anspruch nehmen. Fasse seine Hand, damit Versöhnung geschieht. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, auf eindrückliche Art und Weise hast du deinen Sohn Jesus Christus uns dieses Gleichnis erzählen lassen. Ein Gleichnis, das sich bis heute abspielt, immer wieder. Ein Gleichnis aber auch, das uns den Weg zeigt, der zur Versöhnung führt. Jesus Christus, du bist die Versöhnung. Du bist der Sohn Gottes, an den wir glauben, dem wir uns hingeben wollen, dem wir leere Hände entgegenstrecken wollen, wenn wir jetzt zum Abendmahl eingeladen sind. Amen.